Ja, Bibelstunde ist also die Versammlung der Gläubigen, kann man das so sagen? Oh ja, im Gegensatz zur Evangelisationsstunde vielleicht, wo wir zumindest Ungläubige einladen oder einladen sollten. Gläubig. Was heißt es das eigentlich, dass wir gläubig sind? Oder was ist Glauben? Und wie ist es mit unserem Glauben bestellt? Ich habe dazu mal verschiedene Thesen aufgestellt. Wenn wir nicht Corona hätten, würde ich die jetzt aushängen. Man könnte sich dazu gruppieren und dann mal hinstellen und dann die verschiedenen Thesen ausdiskutieren. Geht alles nicht. Ich würde jetzt einfach mal nacheinander nennen und bitte mal, wer dem zustimmen kann, aufzustehen. Und vielleicht kann man dann darüber reden. Mal so ganz verschiedene Sätze zum Thema Glauben. Der erste Satz: Gläubig sind wir alle, denn Gott ist uns doch wichtig. Gläubig sind wir alle, denn Gott ist uns doch wichtig. Können wir alle zustimmen? Dann habe ich eine nächste: Zwischen Glaube und Unglaube ist der Unterschied riesengroß. Das ist meine nächste These. Ich bleibe mal stehen. Zwischen Glaube und Unglaube sind die Übergänge absolut fließend. Jetzt stehen alle. Nächster Satz. Zwischen Glaube und Unglaube sind wir hin und her gerissen. Zwischen Glaube und Unglaube stehen wir alle. Jetzt mal zwischen Glaube und Unglaube müssen wir uns entscheiden. Zwischen Glaube und Unglaube ist ein ständiger Kampf. Eine letzte These. Markus 16, 17 bis 18 steht, die Zeichen, die da folgen, denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und so weiter. Auf Kranke werden sie die Hände legen und sie werden sich wohlbefinden. Wird ihnen gut gehen. Und Johannes 14, 12 steht: Wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich sogar, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun. Wenn ich das als Maßstab nehme, sind wir alle ungläubig. Stimmen wieder alle zu. Vorhin habe ich uns als Gläubige angesprochen. Wir sind alle gläubig, haben auch alle zugestimmt. Jetzt stimmen alle zu, dass wir ungläubig sind. Auf alle Fälle waren es widersprüchliche Thesen. Und vielleicht haben wir gemerkt, dass es so einfach gar nicht ist. Also wir sind zu verschiedenen Dingen aufgestanden, die sich nicht so ganz vereinbaren und man muss sich einige Mühe geben, damit sie sich vereinbaren. Und mein Thema ist heute Glaube im Widerspruch. Und ich meine das in einem doppelten Sinne. Glaube im Widerspruch heißt einmal, Glaube widerspricht dem, was vor Augen ist. Er hält an etwas fest, was man nicht sieht. Und etwas, was man sonst nicht wahrnimmt, nimmt der Glaube wahr und setzt es dagegen. Da setzt Glaube setzt einen Widerspruch gegen alles andere. Und das andere aber, unser Glaube ist oft im Widerspruch in sich und wir kämpfen mit Glauben und Unglauben und sind selber oft so hin und her gerissen und ist es gar nicht so einfach. Wir haben es vielleicht schon vergessen, aber in Markus 9 ruft einer: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist der berühmteste und der bekannteste Satz eines Vaters in der ganzen Bibel, würde ich mal behaupten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir kennen diesen Satz und sind ihn so gewohnt, dass er ist uns so vertraut, dass er uns vielleicht gar nicht mehr als das erscheint, was er ist, nämlich absolut widersprüchlich. Eigentlich unmöglich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben ist doch wie: Mir geht's bestens, hilf mir, ich sterbe. Oder: Mir ist so heiß, hilf mir, ich friere. Oder: Ich bin pitschenass, hilf mir, ich trockne aus. Oder ich bin ganz satt, hilf meinem Hunger. Mich blendet so, mach endlich das Licht an. Ich kenne dich gut und habe keine Ahnung, wer du bist. Ich liebe dich, hilf meinem Hass gegen dich. Ich vertraue dir, aber ich glaube dir nichts. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist erstmal ein absolutes Paradox. Und man kann fragen, merkt der Kerl nichts, was er hier sagt? Ist er krank? Ist er schizophren? Ein Teil glaubt, ein Teil glaubt nicht. Jedenfalls ist er hin und her gerissen. Und er ist in Not. Und die Frage ist, glaubt er nur oder glaubt er nicht? Und damit die Frage, wie ist das mit dem Glauben überhaupt? Deswegen waren auch so meine Eingangsfragen ein bisschen provozierend auch. Ist er nur sicher oder ist er nicht sicher? Oder immer unsicher? Oder hat man den immer oder schwankt er immer? Kann man sich auf seinen Glauben verlassen oder nicht? Es gibt Leute, die glauben an ihren Glauben. Ob das gut ist, weiß ich nicht so genau. Ich hätte da meine Fragen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist das ein Ausnahmezustand eines verzweifelten Vaters oder ist das Normalzustand jedes Christen? Wenn wir die Kommentare lesen, finden wir verschiedene Antworten darauf. Man ist sich nicht einig. Ist das Normalzustand oder Ausnahmezustand? Was kann man überhaupt über den Glauben sagen und was nicht? Also ich merke für mich, dass das spannend ist. Und ich merke auch, dass es mit meinem Glauben spannend ist. Ich bin kein Glaubensheld, bin ich nicht. Da gibt es andere, die ich kenne. Und von daher ein Thema, was mir immer wieder nahe geht, wo ich selber auch Mangel spüre und wo ich auch nicht weiß, ob man damit fertig wird, jemals fertig wird, werden kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich würde mir gern mit euch die Geschichte ein bisschen näher mal anschauen, wenn ihr bitte mal Markus 9 aufschlagt und so ein bisschen mit reinschaut einfach. Und ich fange mal mit Vers 2 an, weil ich immer dafür bin, im Zusammenhang zu lesen. Da geht Jesus mit seinen drei engsten Freunden auf einen Berg. Und dort haben die miteinander ein strahlendes und buchstäblich umwerfendes Erlebnis. Nicht nur einen tollen Sonnenaufgang, sondern Gottes Herrlichkeit geht ihnen auf. Jesus nahm eine himmlische Gestalt an, er leuchtet wie die Sonne, man kann es fast nicht beschreiben. Seine Kleidung strahlt in überirdischem Weiß. Wir kennen das, diese Geschichte von der Verklärung. Er wurde wie in das Licht der Gegenwart Gottes hineingetaucht, wie vom Himmelslicht umflutet. Und dann kamen noch zwei dazu, nicht zwei Touristen, sondern zwei Bewohner der himmlischen Welt, Mose und der Elia, die reden mit Jesus. Für die Jünger, die da mit waren, war das mehr, als sie verkraften konnten. Das war der höchste Gipfel, den man überhaupt erleben kann. Also ein überirdisches Gipfeltreffen, kann man sagen, wo Himmel und Erde sich berühren. Das Höchste, was man auf der Erde überhaupt erleben kann. Und dann lässt Gott sich noch selber hören, bekennt sich zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und man konnte Gottes Herrlichkeit sehen. Aber sie war noch nicht in der Ewigkeit, das ging vorüber und dann kam wieder der nüchterne Alltag. Und sie kommen nach einer Diskussion noch über Elia, Vers 14 dann, der Abstieg, sie kommen vom höchsten Gipfel ins tiefste Tal. Also viel größer kann der Gegensatz gar nicht sein zwischen dem, was sich auf dem Berg abgespielt hat und dem, was sich unterhalb des Berges im Tal abgespielt hat. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Streit. Massenauflauf. Die Jünger mittendrin, der Rest. Und dazu Schriftgelehrte, die es ganz genau wissen, die immer die richtige Antwort auf alles haben. Und offensichtlich wurden hier mächtige Differenzen ausgetragen. Der Urtext deutet an, dass das um grundsätzliche Differenzen ging. Also richtig heftig zur Sache. Und dann steht, sobald die Menge ihn sah, gemeint ist Jesus, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Jesus kommt und jetzt scheint die Situation überzukochen. Es war so schon aufgeheizt bis zum Gehtnichtmehr. Jetzt erschrecken sie, sie sind entsetzt, sie kriegen Angst, die Erregung steigt, sie staunen. Es ist ein Wort, was man mit Entsetzen, Erschrecken, Angst, Erregung übersetzen kann. Wieso erschrecken die, weil Jesus kommt? Jemand eine Idee? Muss man da erschrecken? Könnte sein, ne? Dass, wie von Mose wurde es berichtet, wenn er in der Gegenwart Gottes war, dass sein Gesicht noch so strahlte, dass die Leute es kaum ertragen konnten, und hat eine Decke davor gehängt. Es ist durchaus vorstellbar, dass Jesus, dass da noch ein Leuchten war, was die Leute entsetzt hat. Jedenfalls, mir fällt auf, dass sie erschrecken. Ich hätte das nicht erwartet. Da fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Also man muss sich diesen Gegensatz auch mal für Jesus vorstellen. Er kommt, ich sag mal, aus dem himmlischen Frieden und kommt in den irdisch-religiösen Krieg. Ja? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir und der hat einen sprachlosen Geist. Es meldet sich ein Vater, der hat seinen Sohn mitgebracht. Er wollte eigentlich zu Jesus, Jesus war leider nicht da. Aber seine Leute waren ja da, seine Boten, sein Bodenpersonal. Und von denen konnte er doch mit Recht dasselbe erwarten wie von Jesus, oder? Gute Frage. Jedenfalls glaubte er, dass er hier Hilfe empfängt. Und er war voller Erwartung. Es gab damals einen Grundsatz, der allgemeingut war im Judentum. Dieser Grundsatz von Jüngerschaft oder von Schülerschaft. Der Bote eines Mannes ist der Mann selbst. Der Bote eines Mannes ist der Mann selbst. Also wenn ich mit seinem Boten zu tun habe, ist es wie wenn ich mit dem Meister rede, der sagt dasselbe, der kann dasselbe, der nimmt voll die Funktion des Senders ein, der Gesandte, der Bote. Was der Meister kann, kann auch der Schüler, die Lehrlinge, das haben die doch gelernt. Also werden die Jünger wohl das Problem lösen können? Das war seine Erwartung. Und tatsächlich hatten die Jünger damit Erfahrung. Die haben schon Dämonen ausgetrieben. Jesus hatte sie ausgesandt, das hat funktioniert. Sie haben begeistert berichtet, wie die Dämonen abhauen und wie das ihnen untertan sind. Und das kannten sie. Es war kein Problem. Sie kannten das. Und dieser Grundsatz, Der Bote eines Mannes ist der Mann selbst. Die Gesandten bringen und können das, was der Sender sagt und kann. Dieser Grundsatz gilt bis heute, nach dem Verständnis von Jesus. Deshalb sagt er diese Sätze, die Zeichen, die da denen folgen, die an mich glauben, sind die. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird auch das tun, was ich tue. Das war klar. Jedem. Das Problem des Sohnes war ein Anfallsleiden. Dem hat es scheinbar immer wieder die Sprache verschlagen. Er ist von einem stummen Geist die Rede. Also er wurde stumm und irgendwas anderes übernahm die Kontrolle über ihn. So kann man das vielleicht umschreiben. Irgendeine Macht, die nichts sagte, trieb mit ihm ihre Spiele. Und der Sohn und die Familie waren dem wehrlos ausgesetzt. Diese Macht war offensichtlich kein Engel Gottes, an die glauben wir ja eher, die sind für unseren Schutz zuständig, das erleben wir auch, dass wir geschützt sind. Das war eher eine gegenteilige Macht, also eine Macht, die Böses zufügte und Böses tat. Die Menschen der Bibel wussten, dass es solche Mächte gibt, die haben damit gerechnet. So wie es auch heute viele Menschen in Afrika und Südamerika und im asiatischen Raum wissen. Bloß in Europa, Mitteleuropa, USA ist uns das fremd geworden oder diskutieren wir drüber, ob es das geben kann oder nicht. Wir blenden es eher aus oder leugnen das, aber die Bibel sagt, es gibt so etwas wie Geistesmächte, die keinen eigenen Körper haben, aber eine Persönlichkeit sind, die einen eigenen Willen haben, eine eigene Intelligenz, eine eigene Kraft, und die können sich an und in und durch Menschen manifestieren, irgendwie zeigen. Und dann sieht man die Wirkungen davon. Man sieht nicht die Mächte, aber man sieht deren Wirkungen. Und da spricht die Bibel von Geistern und Dämonen. Und der Vater erklärt das dann noch näher, wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Da würde man heute an Epilepsie denken, natürlich. Und hinter Epilepsie stehen medizinische Ursachen, die wir mehr oder weniger kennen. Das kann man am EEG, wenn man die Hirnströme aufzeichnet, kann man das feststellen, ob einer Epilepsie hat. Und dann gibt es Tabletten, die das unterdrücken können, die diese Kurven so richten, dass das einigermaßen geht und man unbeschadet über die Bühne kommt. Prinzipiell ist es so, dass Krankheiten körperliche Ursachen haben können, seelische Ursachen und geistliche Ursachen. Wir sind eine Dreiheit von Leib, Seele und Geist und die Ursachen können in allen drei Bereichen liegen, bei unseren Störungen, die wir haben. Also es kann im Körper etwas nicht richtig funktionieren oder arbeiten oder es können Viren oder Bakterien eindringen, dann sind das körperliche Ursachen. Die kann man zeigen, die kann man im Blut nachweisen oder man sieht im Röntgenbild, dass was gebrochen oder was geschwollen oder was auch immer. Ja? Körperliche Ursachen. Aber auch seelische Störungen können sich körperlich zeigen. Es kann sein, jemand ist richtig krank, er hat richtige Schmerzen und man kann körperlich nichts nachweisen. Man sieht nichts. Man redet von funktionellen Störungen, ist alles da, müsste alles gehen, geht aber nicht. Oder dann von psychosomatischen Störungen, dass die Ursache in der Seele liegt. Und deshalb hat man Schmerzen oder Schwierigkeiten. Das kann bis hin zu Anfallsleiden gehen. Das hat manchmal psychische Ursachen, dass Leute abkippen. Gibt es. Ich kenne das von Leuten sogar. Es kann aber auch geistliche Ursachen für Krankheiten und Störungen geben, sagt zumindest die Bibel. Das heißt, finstere Mächte beeinflussen Menschen oder quälen sie, setzen ihnen zu, machen sie krank oder lösen Anfälle aus. Wenn das der Fall ist, werden Tabletten nicht allzu viel bringen. Sie werden es vielleicht etwas dämpfen können, aber sie werden es nicht grundsätzlich heilen können, weil die Ursache eine andere ist. Die gute Nachricht ist, dass Jesus mit diesen Mächten fertig wird. Dazu ist er gekommen. Und er hat viele, viele Menschen davon befreit. Und genauso sollten seine Nachfolger auch mit diesen Mächten fertig werden. Da ist die Bibel sehr klar, dass auch die Jesusgläubigen solchen Menschen helfen sollen und können. Auch der Vater ging davon aus, dass das selbstverständlich funktioniert. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Jetzt kommt dieser Satz und sie konnten es nicht. Das war für den Vater eine herbe Enttäuschung. Und vermutlich hat hier sein Glaube ernsthaft Schaden genommen. Der kam ja im Glauben hin, der hat Hilfe erwartet. Der Bote ist wie sein Herr, wie der Meister, also muss das gehen. Und er scheitert an den Jüngern. Und das ist bis heute ein Problem, dass der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus häufig an seinem Bodenpersonal scheitert. Das heißt, dass man an dem Verhalten von Christen so Anstoß nimmt, dass es einem schwerfällt oder unmöglich wird zu glauben. Oder dass das Unvermögen der Christen dazu führt, dass man sagt, wenn dies nicht können, wo soll dann Gott sein? Also dieses Unvermögen, ja, der Unglaube, ich sag's mal so, der Nachfolger von Jesus ist ein großes Problem oder kann bis heute ein riesengroßes Problem sein. Das war nicht nur in dieser Geschichte so. Für die Jünger war das eine ernste Blamage, diese mangelnde Vollmacht. Und selbst Jesus findet das unerträglich. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, was er als nächstes sagt. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Wem sagt Jesus denn das? Er sagt es zuerst seinen Jüngern oder zumindest auch seinen Jüngern. Sie gehören genauso zu der ungläubigen Generation wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, irgendwelche Sünder und alle anderen. Ich finde das erschreckend. Wir reden immer von dem Vater, der so sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, reden von den Zweifeln, Unglauben des Vaters, der erste Unglaube oder Zweifel oder Unfähigkeit war bei den Jüngern. Und dass Jesus kommt vom Berg, ja, er war bei Gott, dem Vater, er war im Himmel, dann kommt er auf die Erde und erlebt diese Enttäuschung, dass nicht mal seine Jünger wirklich glauben und im Glauben tätig werden können. Das ist absoluter Tiefpunkt. Also, wir konzentrieren uns, denke ich, in falscher Weise in dieser Geschichte auf den Vater und seinen Unglauben. Aber es war genauso das Problem der Jünger und ist es nach meinem Gefühl, zumindest wenn ich mich angucke, bis heute. Es ist unser Problem. Ich sage nochmal, wenn wir im biblischen Sinne gläubig wären, würden wir selbstverständlich Dämonen austreiben und Kranken die Hände auflegen. Es würde ihnen danach gut gehen. Jesus sagt das in Markus 16, 17. Ich finde das schon spannend. Also wenn man Markus 16 mal liest, Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Hier werden zwei Dinge über die Glaubenden gesagt. Das eine, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Davon sind wir immer noch überzeugt, oder? Das gilt, oder? Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, gilt oder nicht? Und das andere, die Zeichen, die denen folgen, die glauben, gilt nicht oder gilt auch oder was denn? Also wenn Jesus das so in einem Atemzug nennt, darf ich doch mal fragen, was entweder gilt beides oder es gilt nichts. Woher nehmen wir, soll ich jetzt sagen, die Frechheit oder die Anmaßung, dass wir festlegen, das mit der Rettung gilt, das andere gilt nicht? Woher nehmen wir das? Wieso können wir sagen, dort Jesus hast du recht und bei dem hast du nicht recht? Wieso soll die Rettung gelten, wenn das andere nicht gilt? Gut, die Rettung kann man nicht überprüfen, dann kann man sich rausziehen. Ja? Das andere sieht man, ob es geht. Aber das ist schwierig. Also, dass ich bei dem einen sage, es gilt und bei dem anderen sage, es gilt nicht. Und dieses wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, doppelt, das heißt, ihr könnt euch absolut drauf verlassen. Also mehr kann Jesus nicht betonen, was er sagt. Das ist so, das ist die Wahrheit von Gott, das ist Gottes Wahrheit. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Ich finde das einen der herausforderndsten Verse der ganzen Bibel, für mich. Weil ich natürlich nicht die größeren Werke tue als Jesus. Ja? Und weil ich das auch nicht erfülle, was Jesus dort sagt. Und was ist das dann? Er setzt voraus, er geht zum Vater, ist immer noch beim Vater, sagt, gehört dazu. Also ungläubige Generation, für Jesus unerträglich hier. Wie lang soll ich euch noch aushalten? Das ist so ein verzweifelter Ruf auch. Kaum zu glauben, dass Jesus so redet zu seinen Jüngern und zu uns. Die Lösung bringt ihn her zu mir. Bringt ihn her zu mir. Und das machen die, und sie brachten ihn zu ihm. Eigentlich ist Fürbitte nichts anderes als eine Sache oder eine Person zu Jesus bringen. Und dann diese Sache oder diese Person tatsächlich Jesus zu überlassen. Also sie dort liegen zu lassen. Auch. Jesus, das ist jetzt deine Sache. Bitte fahr du damit, wie du willst. In deiner Kraft, in deiner Liebe, zu deiner Zeit, auf deine Weise. Ich muss dort nicht mehr rein manipulieren, wie Jesus das machen soll. Wir haben da immer so viele Vorschläge, ich weiß gar nicht, ob die immer gut sind. Für mich ist das Fürbitte. Eine Person, eine Sache zu Jesus bringen und sie Jesus überlassen. Dort ist bestens aufgehoben. Und dann vertrauen, dass Jesus handeln wird. Wie auch immer. Das ist seine Sache. Wenn er es hat, kann er handeln, wie er will. Und das kann spannend werden. Wie Jesus dann handelt, kann total spannend werden und gegen alle unsere Erwartungen gehen. Das lesen wir, wenn wir weiterlesen, was da passiert. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Das ist ein tolles Ergebnis. Ein tolles Ergebnis. Sie bringt den Jungen zu Jesus und er kriegt nicht gesund, er kriegt einen Anfall. Es wird schlimmer. Warum gerade jetzt? Muss das jetzt nicht gut werden, wenn er zu Jesus kommt? Es verschlimmert sich. Eben war noch alles gut, er stand normal da, man konnte mit ihm reden. Plötzlich haut es den um und alles ist zu spät und das Böse zeigt sich mit seiner ganzen Gewalt. Ist doch seltsam, oder? Man bringt es zu Jesus und wird schlimmer. Und tatsächlich kann eine Sache erstmal schlimmer werden, wenn sie in die Gegenwart Gottes kommt. Warum? Weil das Böse dann nicht mehr verborgen bleiben kann. Es muss sich zeigen. Es kann nicht mehr Versteck spielen. Die Masken fallen. Das heißt, wenn Jesus redet, können Dämonen nicht mehr schweigen. Oder wo Gottes Geist wirkt, spielen die bösen Geister verrückt. Das kommt hier zu einem richtigen Machtkampf, zu einer Konfrontation. Der Sieg ist klar, aber der Verlierer wehrt sich. Und er versucht, zurückzuschlagen. Und wenn Feuer und Eis zusammenkommen, fängt es an zu zischen und zu brodeln. Das lässt sich nicht vermeiden. Das war Jesus auch bei anderen Stellen so. Er kommt in die Synagoge und ein Mann, der sich sonst völlig normal benommen hat, fängt plötzlich an zu schreien und Rabatz zu machen. Weil die Mächte in ihm auf Jesus reagieren und es nicht mehr aushalten, nicht mehr versteckt spielen können. Die müssen sich zeigen. Das heißt, auch wenn es bei uns solche dämonischen Manifestationen nicht gibt, und ich wünsche mir die nicht, weil die wirklich nicht schön sind, aber wenn es die nicht gibt, muss das nicht heißen, dass es bei uns keine Dämonen mehr gibt. Es kann genauso heißen, dass Jesus nicht mehr da ist. Und dass die im Verborgenen einfach unerkannt ihr Werk tun können, das sollte uns eigentlich beunruhigen. Nicht, wenn es mal schreit und mal was drunter und drüber geht und das Böse sich zeigen muss, sondern wenn dann nichts passiert, das sollte uns beunruhigen. Es kann sein, dass tatsächlich auf Gebet hin oder in Gottes Gegenwart es erstmal schlimmer wird. Das kann es geben. Das sind ganz schwierige Erfahrungen. Ich bete für eine Sache, ich erlebe das öfter. Und es wird erstmal schlimmer statt besser. Kann man sehr ins Fragen kommen, kann man sehr ins Zweifeln kommen. Ich würde empfehlen, auch hier Jesus nachzufolgen. Er lässt sich davon überhaupt nicht beirren. Überhaupt nicht. Immerhin zeigt das Schlimmerwerden, dass Bewegung in die Sache kommt. Ja, also es gibt eine Reaktion. Das kann man ja erstmal auch positiv bewerten. Das ist ein gutes Zeichen. Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich erkläre es mal so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, weil ich Zahnschmerzen habe und er setzt seinen Bohrer an, kann sein, dass die Schmerzen tatsächlich erstmal schlimmer werden. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Und trotzdem macht er genau das Richtige und wird es hinterher besser. Aber erstmal kommt der ganze Schmerz nochmal raus und wenn der Arzt eine Wunde behandelt und desinfiziert, kann es sein, die tut erstmal viel mehr weh als vorneweg schon. Ist also in der Medizin gar nicht so ungewöhnlich, dass auch bei einer Behandlung es erstmal schlimmer wird, ehe es besser wird. Und das kann im Geistlichen genauso sein. Also das muss uns jetzt überhaupt nicht irritieren. Ja? Wenn Bewegung reinkommt, also wenn sich was ändert, zeigt sich immer, dass Gebet irgendwie wirkt, irgendwas passiert. Und das ist vielleicht besser, als wenn gar nichts passiert sogar. Ja? Dass wir das einfach mal auch geistlich verstehen. Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und er reagiert auch nicht auf den Dämon oder die Not. Ich finde das hochinteressant, wie Jesus hier die Ruhe behält. Das ist Glaube übrigens. Er lässt sich und sein Handeln überhaupt nicht von der Finsternis diktieren. Die können ja verrückt spielen, die können auf und niederhuppen, die können schreien. Das juckt Jesus erstmal gar nicht. Die kann noch so toben. Jesus hat doch keine Angst. Kein Wort davon. Und Glaube, wenn wir ihn von Jesus lernen können, äußert sich auch darin oder zunächst darin, dass jemand Ruhe bewahren kann in Situationen, in denen andere kopflos und hektisch werden. Das ist ein Zeichen von Glauben, dass ich tatsächlich die Ruhe bewahren kann, weil Gott es in der Hand hat, weil Gott weiß, was er tut, weil Gott weiß, was er zulässt. Und er wird es lösen. Glaube heißt, ich weiß, Gott hat die Dinge im Griff und unter Kontrolle, egal was ist. Gottes Herrschaft soll auf Gottes Weise sichtbar werden. Und die kann Gott festlegen, die lege ich nicht fest. Ich tue, was er mir zeigt und lasse mich nicht von den Umständen bestimmen. Das wäre Glauben. Ich höre auf Gott, nicht auf die Umstände. Auch nicht auf das Geschrei. Und so lässt sich Jesus überhaupt nicht die Initiative aus der Hand nehmen oder sein Herr sein. Er ist auch jetzt ganz der souveräne Herr, der das Geschehen bestimmt. Nicht der Anfall, nicht der Vater, nicht die Diskutierenden oder was auch immer, ist überhaupt nicht sein Thema. Was will Gott? Zunächst ist Jesus erstmal dieser Vater wichtig und er wendet sich dem Vater zu. Und er spricht mit ihm, wozu Ärzte heute oft keine Zeit mehr haben, damit fängt Jesus an. Also die Leiden des Vaters sind ihm wichtig und der Junge ist ihm wichtig. Und da will er Näheres wissen. Und da geht er vor wie ein guter Arzt und fragt zunächst mal, Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt. Er, der Vater, sprach von Kind auf und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Die Worte, die hier verwendet werden im Urtext, verraten, dass der Junge wohl jetzt etwa 14 war, Konfirmandenalter, und dass sein Problem von frühester Kindheit an bestand. Und das bedeutete nach damaligem Verständnis, wenn das von Kind an war und mit 14, 15 noch nicht weg war, das war unheilbar. Also da sagte man, da ist nichts mehr zu machen. Das war so die Erfahrung. Und die andere Sache war, es war lebensgefährlich. Die Feuer waren damals offen, sowohl in den Häusern, hatte man einfach im Haus eine Feuerstelle und auch draußen vor dem Haus. Ja, nicht im Ofen oder Elektro wie bei uns. Wenn man dann so einen Anfall reinfällt, so ein Feuer, kann es das gewesen sein. Und genauso, wenn man ins Wasser fällt, das wissen wir bis heute, dass man dann, gerade wenn man danach wegtritt, natürlich selbst im flachen Wasser ertrinken kann. Das heißt, diese Macht, die diesen Jungen überfallen hat, wollte ihn umbringen. Immer wieder. Immer wieder. Es geschah immer wieder. Zweites Mal spannend, wer hier gewinnt und wie lange sie den Jungen haben. Und die Frage ist, ob Jesus hier helfen kann, ob er ein Wunder tun kann. Aber dem Vater kommt angesichts der akuten Not der Glaube und auch die Geduld wieder abhanden. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich uns und hilf uns. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich uns und hilf uns. Auch das ist interessant. Der Vater zweifelt offenbar nicht daran, dass Jesus gerne helfen würde, wenn er könnte. Das ist so oft unsere Lage, ja? Wir würden Kranken gerne helfen und können es nicht. Daneben stehen und nicht helfen können, ist ein ganz schwerer Leiden. Und so schätzt er auch Jesus ein. Der Vater ist unsicher, ob Jesus in diesem Fall noch was tun kann. Und genau dies ist bei Jesus nie die Frage. Das, was unsere Frage ist, ist bei Jesus nie die Frage. Und der Dialog, der jetzt folgt, ist einer der ergreifendsten und eindrucksvollsten wohl in der ganzen Heiligen Schrift. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Der Zweifelnde fragt, wenn du kannst, wenn ich kann, wenn es möglich ist. Der Glaubende sagt, ich kann, es ist möglich, alles ist möglich. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Auch das ein ganz, ganz starker Satz der Bibel. Und Jesus meint damit zunächst sich selbst. Alles ist Jesus möglich, der glaubt. Weil Jesus glaubt, weil er dieses unbedingte Vertrauen zu dem Gott hat, dem nichts unmöglich ist, deshalb ist auch Jesus nichts unmöglich. Alles ist möglich dem, der glaubt. Also zunächst mal gilt dieser Satz für Jesus selbst. Zuallererst. Und doch will er auch den Vater und uns mit diesem Satz ermutigen. Die Bibel sagt, Gott kann alles. Damit haben wir wahrscheinlich wenig Schwierigkeiten, zumindest in der Theorie wissen wir, wenn Gott Gott ist, kann er alles. Und Jesus sagt, der Glaubende kann alles. Das ist ganz nah beieinander, weil der Glaube sozusagen der Kanal ist, durch den Gottes Handeln in unser Leben kommt. Das war bei Jesus so. Auch er musste glauben, sonst hätte er kein einziges Wunder tun können. Durch den Glauben, das ist wie der Kanal, wie der Schlauch oder das Rohr oder wie auch immer, durch das, was Gott kann, was bei Gott möglich ist, in unser Leben kommt. In dem Maße, wie ich Gottes Wirklichkeit und Macht und Liebe höher schätze als das, was vor Augen ist oder was Finsternis ist, in diesem Maße wirkt Gott an mir, in mir und durch mich. Und das ist das Spannende am Glauben. Glauben heißt, ich habe Anteil an Gottes Möglichkeiten. Ich bin nicht Gott, keineswegs, aber ich habe Anteil an Gottes Möglichkeiten. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Aber nochmal zurück, durch die Unfähigkeit der Jünger, die ja die Autorität von Jesus hatten. Durch diese Unfähigkeit war er enttäuscht und deshalb ist auch sein Glaube geschwunden, kleiner geworden. Deshalb, wenn du etwas kannst, das kann ja nur zu Jesus sagen, wer ihn nicht kennt oder wer nicht an ihn glaubt. Wenn du kannst, diese Einschränkung ist nicht angemessen. Bei Jesus nicht. Bei uns sicher, aber bei Jesus nicht und bei Gott erst recht nicht. Und der Glaubende kann alles, sagt Jesus, ich finde das aufregend, weil er Anteil an Gottes Allmacht hat. Es gab einen anderen, in Markus, auch den anderen Evangelien, der hat es richtig gesehen, der kam zu Jesus, er hatte Aussatz und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der hat es genau erfasst. Wenn du willst, Jesus, kannst du mich reinigen. Und dann sagt Jesus, ich will, streck die Hand aus und halt ihn. Die Antwort, die Jesus hier gibt, da schwingt noch was mit, was man vielleicht so umschreiben könnte. Mal ausführlich wiedergegeben, was deine Bemerkung angeht, ob ich deinen Sohn helfen kann. Alles hängt von deiner Fähigkeit zu glauben ab, nicht von meiner Fähigkeit zu handeln. Du kannst meine Macht und Fähigkeit nicht durch Anfragen oder Zweifel herausfordern. Nicht meine Fähigkeit steht im Zweifel, nicht meine Fähigkeit musst du testen. Die Frage ist, ob du der Kraft Gottes Grenzen setzt. Sag das nochmal, die Frage ist, ob du der Kraft Gottes Grenzen setzt. Glauben heißt, ich weigere mich, dem Grenzen zu setzen, was durch Gottes Kraft erreicht werden kann. Dein Glaube wird jetzt getestet, Vater. Angefochten ist deine Gewissheit, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und der Glaube muss sich immer wieder von dieser verhängnisvollen Anmaßung des Zweifels befreien, die Gott begrenzen will. Und wieder durchdringen zu der Gewissheit, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Gottes Größe wird am ehesten dann sichtbar, wenn alle menschlichen Möglichkeiten erschöpft sind. Ich rufe dich zu einem Glauben, der sich schon vor der Herrlichkeit Gottes beugt und verneigt, die noch verborgen ist. Dem Glaubenden ist alles möglich. Der Unglaube tut Folgendes, er begrenzt Gott. Er setzt ihm Grenzen. Und nun kam dieser berühmte Satz der Jahreslosung. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich würde diesen Satz, ich denke, im zweiten Teil dann nochmal ausführlicher besprechen und was der heißt. wieder das Spannende in dieser Geschichte. Nochmal so: gleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus antwortet darauf nicht. Er handelt. Und die Frage ist, warum? Also handelt er als Reaktion auf diesen Schrei, dass er diesen Schrei damit beantwortet und ihn heilt? Könnte sein. Also hört er auf diese Weise, indem er den Jungen heilt, auf die Bitte des Vaters und hilft seinem Unglauben auf, dass er dann glauben kann? Ist es das? Oder will er ihn in seinem zweifelnden Glauben nicht länger zappeln lassen? Ist es das? Weil da ist er hin und her gerissen zwischen Glauben und Unglauben. Oder erkennt er den Glauben des Vaters an, der noch so schwach ist, aber immerhin in diesem Schrei und diesem Kommen sich ja äußert? Ich glaube, sagt er auch, erkennt er das an? Oder hat Jesus einfach Mitleid mit dem Jungen, der immer noch Anfall hat, der liegt ja noch dort und schäumt und macht und greift deshalb ein? Oder reagiert er auf den Massenauflauf, der ihm einfach zuwider ist, weil es natürlich die ganzen Massen kommen zusammen und gaffen, was jetzt hier abgeht, wie der seinen Anfall hat und so weiter. Und weil Jesus es ablehnt, die Sensationsgier der Massen zu befriedigen, also Heilungen, auch Befreiungen sind keine Zirkusveranstaltungen, jedenfalls bei Jesus nicht, heute manchmal, aber bei Jesus nicht. Außerdem soll ja auch die Würde des Menschen bewahrt werden, dem geholfen wird, und das ist jetzt nicht gerade würdig für den, was da abgeht. Ich weiß nicht, warum jetzt Jesus handelt. Ich denke fast, wenn ich das so lese, dass das das letzte der Grund ist, dass er die Würde des Jungen schützen will, dass er den Massenauflauf nicht mag, dass er diesen Zirkus nicht will, dass er die Show nicht will, dass er auch nicht will, dass das Böse sich weiter entfaltet und dass er deshalb jetzt einfach eingreift und er reagiert vielleicht gar nicht unmittelbar auf den Vater. Ich weiß es aber nicht. Es steht nur, weil das Markus auch so schreibt, als Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, nicht als er hörte, was der Vater sagte, sondern als er sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, jetzt ist das Ich im Urtext ganz stark betont, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Endlich. Das ist ja das, was die ganze Zeit kommen sollte, was die Jünger schon hätten machen sollen. Endlich geschieht es, so wird es gemacht. Die finstere Macht wird konkret angesprochen. Und zwar nicht höflich gebeten, gefragt, wärst du so freundlich, jetzt diesen Jungen mal in Ruhe zu lassen und mal woanders hinzugehen, sondern Jesus bedroht, kann auch übersetzen, er schimpft, er tadelt diese Macht, er weist sie zurecht. Er weist sie zurück und überwindet sie durch ein Machtwort, indem er ihr befiehlt, herauszukommen aus diesem Menschen, nicht wieder hineinzukommen. Jemand sagte mal, mit Dämonen muss man so umgehen wie mit frechen Hunden. Also die muss man wirklich scharf zurechtweisen und wegschicken. Ja? Und das Ergebnis: da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, nur lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Hatten wir gerade schon mal. Jesus kommt und der Anfall beginnt, alles wird schlimmer, wenn Gottes Gegenwart sich zeigt, und jetzt wieder, es geschieht scheinbar das Gegenteil. Der Anfall verschlimmert sich, furchtbar, oder ein Mordsgeschrei, das ist nicht schön anzuhören. Und dann ist Ruhe, Totenruhe. Und die Leute sagen, der Junge ist tot. Und sie sagen es aus ihrer Perspektive. Und ihre Perspektive ist die Perspektive des Unglaubens, die nur das Sichtbare sieht. Und was zu sehen ist, der rührt sich nicht mehr. Es sah so aus, als ob der Dämon zum Ziel gekommen wäre, nämlich den Jungen zu töten. Mit Feuer und Wasser hat er es nicht geschafft, durch Jesus hat er es jetzt hingekriegt. Was wäre geschehen, wenn Jesus hier aufgegeben hätte? Wenn er gesagt hätte, bei mir hat es leider auch nicht geklappt, tschüss. Dann hätte er ihn statt zu heilen getötet, oder? Könnte das auch eine Lektion für uns sein, dass wir nicht zu zeitig aufgeben dürfen? Ich sagte, es kann schlimmer werden, wenn wir in die Situation hineingehen und beten oder im Namen von Jesus handeln. Es kann schlimmer werden, erstmal. Wenn wir eine Not aktiv im Glauben angehen, ist es nicht so ungewöhnlich, dass es zunächst sich verschlimmert. Und ich wiederhole, es zeigt erstmal, es bewegt sich was. Weil der Feind zurückschlägt, auch wenn er verliert. Wir müssen das verstehen. Und ich sagte schon, die Medizin ist oft ähnlich. Glaube lässt sich davon nicht bluffen. Er gibt deswegen nicht auf, er macht weiter bis zum Sieg. Glaube macht weiter bis zum Sieg. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Wahrscheinlich diente das Ergreifen der Hand auch zur Kraftübertragung. Es wird manchmal berichtet, in Evangelien von Jesus ging Kraft aus und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Es gibt solche Stellen, mehrere. Ja, dass dann eine Heilungskraft ausging, das war wie ein zweites Wunder nach dieser Befreiung. Der Dämon war raus, aber der Junge scheinbar tot und jetzt wurde er wieder, das errichtete ihn auf und er stand auf, da stehen Worte im Griechischen, das sieht man im Deutschen nicht so, die auch von Totenerweckung und Totenauferstehung sind, dieselben Verben. Also wenn es heißt, dass Jesus erweckt wurde oder dass Jesus von den Toten auferstand, stehen dieselben Worte dort. Und damit war jetzt alles gut. Fast. Zum Glück kommt es noch zu einem Nachgespräch und das ist auch nötig. Als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und in Klammern und Fasten. Wenigstens finden sich die Jünger mit ihrem Versagen nicht ab. Das ist schon mal gut. Ja, sie fragen, was haben wir falsch gemacht? Und das sollten wir den Jüngern gleich tun. Ich denke, wir sollten uns nicht zu schnell damit abfinden, wenn etwas nicht geschieht, was wir in Jesu Namen tun sollen. Und wenn sie so fragen, warum konnten wir nicht, heißt das ja auch, dass sie normalerweise damit gerechnet haben, das zu tun. Ja, und sie hatten ja auch Erfahrung, sie haben es ja gemacht. Die meisten Handschriften haben noch drin Zusatzgebet und Fasten. Heute sagen viele, das wäre ein Zusatz, später dazugekommen, weil man später in der Kirche eben da gefastet hat. Vielleicht ist die Variante ohne Fasten noch die für uns bequemere, dass man es deshalb streicht, weiß ich nicht so genau. Ich denke, wir sollten es mithören. Jesus sagt, diese Art oder Gattung von Dämonen kann durch nichts ausfahren, durch nichts herauskommen, außer durch Gebet und Fasten. Das bedeutet ja zunächst, dass ich, bleib mal bei dem Thema Dämonen, dass sich manche leichter, manche schwerer austreiben lassen. Diese Art von Dämonen lässt sich nicht so leicht rauswerfen. Es gibt also ein unterschiedliches Maß an Bosheit und an Kraft bei diesen Mächten. Ja, die unsichtbare Welt ist ja hierarchisch geordnet, das ist bei den Engeln so, da gibt es Erzengel, heute ist gerade Tag des Erzengels Michael, das ist einer der Ranghöchsten, und es gibt so kleinere Engel und so, und das ist in der abgefallenen Welt genauso. Wir können es also, ich sag mal, mit niederem Fußvolk zu tun haben, mit einfachen Soldaten, mit Latschern, die man schneller wegschicken kann, und wir können es mit Generälen und sonst was zu tun haben, die höherrangig sind und mit denen man nicht so beikommt, oder mit Fürsten oder sowas. Und bei diesem ranghohen Dämon, der den Jungen befallen hatte, war das Versagen der Jünger ein Versagen im Gebet, sagt er. Die geht durch nichts raus, außer durch Beten und Fasten. Nur ist interessant, dass Jesus hier auch nicht gebetet hat. und gefastet. Widerspricht sich da wieder. Er hat dort kein Gebet gesprochen. Bei Heilung übrigens selten. Er hat auch den Jüngern keinen Gebetstext mitgegeben, wie das jetzt unsere Form Bücher machen. Du musst so und so beten und dann funktioniert das. Es gibt haufenweise, meterweise Bücher heute, wo das drinsteht, wie man da beten kann. Hat Jesus nicht gemacht. Er hat ihnen kein Handwerkszeug gegeben, so macht man das, so funktioniert das. Es geht also nicht darum, dass sie das richtige Gebet oder die richtige Gebetsformulierung vergessen hätten. Warum konnten sie nicht austreiben? Vielleicht, weil sie zu sehr auf ihre vergangenen Erfahrungen vertraut haben, wir konnten es schon mal, und nicht auf Gott. Vielleicht dachten sie, sie können es aus sich selbst heraus. Es scheint so zu sein, dass sie den lebendigen Anschluss an Jesus verloren haben. Also die Kraft, so etwas zu tun, liegt immer nur in Jesus und nicht in uns selbst. Und wir haben all das, was Gott uns gibt, ob das Frieden ist, ob das Freude ist, Glauben, Frucht des Geistes, was wir nehmen, wir haben das nur in Jesus selbst und nicht in uns selbst. Also wir sind immer angewiesen, dass Gott uns das gibt. Wir haben es nie aus uns selbst, weil wir so fromm sind. Es sind immer Gaben Gottes, die wir nur in Verbindung mit Gott haben können. Und Gebet und Fasten, was nochmal die Dringlichkeit unterstreichen würde, heißt einfach den Anschluss an Jesus halten. Ja, dass der Draht angeschlossen ist, dass wir eingeschaltet bleiben, dass der Strom weiterfließt, dass wir nicht abgehängt sind. Und sobald das Gebetsleben erstirbt, ist es wie wenn wir den Stecker von der Steckdose ziehen, dann glüht es noch ein bisschen und der Tretermotor noch ein bisschen und ist Schluss. Also, schon mal Erfahrung gemacht haben oder wissen, wie es geht oder bestimmte fromme Techniken und Methoden beherrschen, das ist es noch nicht. Bei diesen Dingen nicht. So versuchen wir das zu lösen. So versucht es Kirche und Diakonie auch zu lösen. Wir haben ganze Handbücher voll, wie man das macht, mit welchen Methoden man was erreicht und wie das dann geht. Und dann trainieren wir die und machen die und bilden aus und dann soll das funktionieren. Hat Jesus nie so gemacht. Er hat immer anders gehandelt, er hat nie zwei gleich behandelt, er hat kein Handbuch geschrieben, so und so geht's. Genau das ist es eben nicht. Und auch bei solchen Auseinandersetzungen nicht. Es ist mit Finsterniswelt. Es gibt da keine Methoden und kein Handwerkszeug in diesem Sinne. Das kann mal helfen, aber das ist es nicht. Sondern es braucht diesen Anschluss an den Himmel im Glauben, um in Gottes Kraft reden und handeln zu können. Auch, dass ich für meinen Nachbarn das richtige Wort habe. Ja, dass ich im Gebet bin und Anschluss an Gott habe. Und Jesus selber hatte immer wieder Gebet nötig und er hat sich zurückgezogen, manchmal nächtelang auf dem Berg alleine, um dann anschließend glaubensvoll und kraftvoll handeln zu können. Also wenn wir auch Gaben und Sachen von Jesus erhalten, die sind nie in unserer Kontrolle, die sind nie so, dass wir darüber verfügen könnten, sondern es braucht immer diesen Anschluss an Jesus. Der muss intakt sein, sonst geht es nicht. Sonst machen wir unter eigenen Wassersuppe irgendwas, können wir auch, aber dann geschehen nicht Gottes Dinge. Also für den Glaubenden gilt, Gottes Allmacht ist die einzige Sicherheit und Gottes Souveränität die einzige Einschränkung. Gott kann alles. Die Frage ist, wann er was tut, aber das ist seine Entscheidung. Es geht also immer um diese ganz enge und dauerhafte Beziehung zu Gott, aus der sich alles andere, auch die Vollmacht, ergibt. Das haben wir, denke ich, wenig verstanden, auch ich nicht so, wie ich sollte. Wir diskutieren lieber, wir wollen wissen, wir wollen verstehen, wir wollen Techniken lernen. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns Zeit nehmen, Gott nahe zu sein. Und wenn wir daraus leben, wird sich das andere ergeben. Und wir sind der Versuchung verfallen, dass wir Dienst und geistliches Leben, Dienst und Gebet trennen. Ja? Unsere Dämonen sagen, wir sind zu beschäftigt, um zu beten. Wir haben zu viele Bedürfnisse, die müssen wir erstmal befriedigen. Wir haben zu viele Menschen, auf die müssen wir erstmal reagieren, die warten. Es gibt zu viele Wunden, die wir heilen müssen. Gebet ist eher Luxus. Wenn wir mal eine halbe Stunde frei haben, dann machen wir das. Oder wenn wir mal einen Tag nicht arbeiten müssen oder auf eine Einkehrtagung gehen, dann nehmen wir uns Zeit zum Gebet. Und das, was Jesus hier vor Augen hat, ist nicht Gebet als eine fromme Übung, die man mal macht, wenn man nichts anderes zu tun hat, sondern ist dieses aus der Abhängigkeit von Gott herausleben. Und zwar eigentlich immer. Und daraus kommt das Gebet. Und das Gebet drückt genau das aus: Ich bin von Gott abhängig und ich habe es eben nicht in mir. Gott hat's und deshalb brauche ich ihn ständig. Und so ein Leben des Gebetes, was einfach um Gottes Willen, weil ich mit Gott zusammen sein will, wenn ich das führe, dann wird auch das, was wir sagen und tun, effektiver. Dann empfangen wir Handeln Gottes, dann muss man sich auch im Augenblick, wenn wir herausgefordert sind, nicht nochmal extra vorbereiten, dann sind wir vorbereitet und können in der Situation dann das tun. Hier war nicht die Zeit, noch großartig zu beten, sondern muss auch mal eine Stunde beten, damit ich den Dämon rauskriege. Ja, war nicht. Also, dass wir so ein Gebetsleben führen und dann da heraus handeln können, wenn es dran ist. Und von daher ist Dienst tun oder für Jesus wirksam sein keine Arbeit von 8 bis 12 oder irgendwas, sondern es ist eine Lebensweise, die von Gebet durchdrungen ist. Ich denke, das meint Jesus, wenn er das hier sagt. Eine Lebensweise, die von Gebet durchdrungen ist. Und dann wächst auch die Vollmacht, dort zu handeln. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ich mache hier mal Schluss, es war schon viel zu lange, denke ich. Vielleicht haben wir gemerkt, wie spannend und auch vielschichtig das Thema Glauben ist. Wir werden das nächste Mal über verschiedene Arten von Glauben auch nochmal reden. Ja, es gibt da. Deswegen müssen die Thesen sich gar nicht widersprechen, die wir am Anfang hatten, je nachdem, welche Art von Glauben ich meine. Ja, aber das machen wir dann das nächste Mal besser. Das war erst jetzt mal nur diese Geschichte und die Zusammenhang, um die es da geht. Herr, wie oft lassen wir uns beeindrucken von den Nöten dieser Welt oder im eigenen Leben, im Leben derer, die wir kennen. Wie oft lassen wir uns beeindrucken von den Unmöglichkeiten und den Dunkelheiten. Und dein Wort sagt, dass Glaube, Liebe und Hoffnung die größten und wirksamsten Mächte auf dieser Welt sind. Und wenn wir diese Geschichte heute gehört haben und studieren, dann ahnen wir ein bisschen, welche unbegrenzten Möglichkeiten der Glaube hat. Und dass uns alles andere eigentlich gar nicht beeindrucken muss, außer du, Gott, der du alles kannst, der du über allem stehst, der du nicht begrenzt bist. Wir begrenzen dich und nehmen selber Schaden davon, aber du bist unbegrenzt. Können wir dich nur bitten, dass dein Wort, wenn wir es lesen, wenn wir es beten, immer mehr Glauben in uns hervorruft und entzündet und zum Leuchten bringt, dass wir tatsächlich auf dich schauen, von dir zuallererst beeindruckt sind. Und dann, wenn wir dich gesehen haben und deine Möglichkeiten, dann mit diesen erleuchteten Augen auch diese Welt betrachten und die anderen Menschen und unser eigenes Leben, dass wir es in deinem Licht, mit deinem Blick, mit deiner Liebe, in deiner Perspektive wahrnehmen. Herr, da können wir alle noch darin wachsen und zunehmen und müssen uns vielleicht sogar radikal ändern. Aber danke, dass du mit diesen Jüngern, die auch versagt haben, zum Ziel gekommen bist und diese Welt umgekrempelt hast. Sie waren genauso schwach und unvermögend wie wir. Und doch hast du sie gebraucht. Da kannst du auch uns gebrauchen. Danke. Und so schenke uns ein vertrauendes Herz. Segne uns mit Augen, die dich sehen, die immer wieder auf dich schauen und von dir beeindruckt sind. Und lass uns so auch ein Segen für andere sein. Amen.